Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger und einem bedenklichen neuen Körpertrend. Ich habe so ein Führerscheinbild, das ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich glaube, da habe ich so mit 18, 19 Jahren so mir in die Wangen gebissen, dass die Wangenknochen besonders hervortraten. Sieht ein bisschen aus wie ein Junkie vielleicht. Aber in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wäre ich damit voll im Trend gewesen. Zumindest wenn ich meinen Timelines vertraue. Da waren Bilder von sehr scharf konturierten Wangen. Influencer werben dafür, dauerhaft auch so auszusehen, wie man mit solchen Filtern aussehen kann. Und zwar mittels plastischer Chirurgie. Das Verfahren nennt sich Buccal Fat Removal, also wörtlich übersetzt Wangenfettentfernung. Was es mit diesem Trend auf sich hat, darüber habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin und Professorin für Modejournalismus Diana Weiß gesprochen. Ich habe sie als erstes gefragt, was bei der Buccal Fat Removal OP eigentlich genau gemacht wird.
Also auf Deutsch kann man das auch bukale Fettreduzierung nennen. Und der Begriff sagt eigentlich schon schön, was es ist. Also es wird die Wange tatsächlich an der Innenseite aufgeschnitten und es wird dort Fettgewebe entfernt und dann wird es wieder zugenäht, muss dann natürlich verheilen. Und das Ganze soll dann eben diesen von Ihnen beschriebenen Effekt geben, dass man so einen schönen ziseliertes Gesicht mit ausdrucksstarken Wangenknochen und darunter eben so ganz eingefallen und schmal aussieht.
Schön ziseliert, eingefallen und schmal. Es geht also, wenn ich das richtig verstehe, darum, bloß keine Pausbäckchen mehr zu haben. Wie erklären Sie sich dieses angestrebte Schönheitsideal?
Naja, also das ist, glaube ich, schwierig, das jetzt so im Einzelnen zu erklären. Also eigentlich haben wir hier wieder den Effekt, den man jetzt häufiger schon beobachten konnte im Zusammenhang von Schönheitsvorstellungen und Social Media, dass hier wieder Problemzonen geschaffen werden, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass man sie hatte. Also dass es hier eben ein Ideal gibt, wie Sie vorher gesagt haben, was man eigentlich im Normalfall nicht hat, so diese eingefallenen Wangen, die man vielleicht mal für ein Selfie macht, wenn man so ein bisschen selber die Wangen einzieht und dann drauf beißt mit den Zähnen. Und diesen Effekt kann man eben sehr schön mit Filtern auch herstellen. Und jetzt haben wir eben den Anspruch, dass man sozusagen in Real Life dann auch dauerhaft so aussehen möchte, wie halt in dem Moment eines Fotos.
Das heißt, klarer Zusammenhang zwischen den Plattformen wie Instagram und TikTok, wo es viele visuelle Selbstdarstellungen gibt, und die gesichtsproportionsverändernden Filter darauf. Ich frage mich so ein bisschen, wenn es diese Filter gibt, warum muss man das dann auch in Real Life machen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Wo verortet man sich selbst? Wer ist man? Ist man diese Person, nachdem man aufgestanden ist? Oder identifiziert man sich selbst halt stark mit der Person, die jetzt auf so einem geschönten Selfie oder eben einem bearbeiteten Foto dann auch geteilt wird mit anderen Personen? Und Sie haben vollkommen recht, eigentlich könnte man sagen, super, man hat ja die Filter, man kann ja sein Foto sozusagen pimpen und dann muss man das nicht mehr im echten Leben auch noch machen. Aber leider geht der Trend eben eher dahin, dass diese Ansprüche, die an ein Bild gestellt werden, eben auch an den Körper selbst gestellt werden. Ne, ein Bild lässt sich leicht verändern, warum kann ich denn mein echtes Gesicht dann nicht auch so leicht verändern? Und da kommt natürlich die kosmetische Industrie und sagt, naja, natürlich, selbstverständlich geht das. Wir haben hier diese ganzen Eingriffe im
Handel. Ja, wir kommen jetzt schon zu dem, was Sie eben auch gesagt haben. Das fand ich ganz interessant, dass es dann immer Problemzonen gibt, von denen man vorher noch nicht wusste, dass es welche gibt. Influencer, das ist ja bekannt, die nutzen ihre Reichweite kommerziell, etwa durch Product Placement in ihren Beiträgen. Gehen Sie denn auch davon aus, dass dieses Buccal Fat Removal oder Bukalfettreduzierung, wie Sie es eben genannt haben, dass das ein gesteuerter Trend ist?
Influencer machen ja nun nichts, ohne dafür bezahlt zu werden. Mindestens kriegen sie jetzt Produkte oder Dienstleistungen eben kostenlos, für die sie dann Werbung machen. Davon kann man also ausgehen, dass sie dann eben nichts für diese entsprechenden Eingriffe bezahlen müssen. Wenn sie dann darüber sprechen und davon Bilder teilen, kommt dann darauf an, wie viel Reichweite die haben. Es geht dann eben bis hin zu Bezahlung in astronomischen Höhen.
Gesichtsstraffen, etwa mit Hilfe von Botox, das ist ja eh schon längst allgegenwärtig. Einerseits hört man immer wieder von Kurpfuscherei, andererseits sind die Nebenwirkungen bei fachgerechter Anwendung halbwegs überschaubar. Wie sieht das denn bei der bukalen Fettreduzierung aus? Inwiefern unterscheidet sich vielleicht auch dieser Eingriff auch hinsichtlich der Nebenwirkungen und Langzeitfolgen vom klassischen Lifting?
Ja, also es gibt hier schon einen großen Unterschied in der Qualität des Eingriffs. In den letzten Jahren hatten wir eben diesen Trend nach Unterspritzungen mit eben Botox und Fillern wie Hyaluronsäure. Das sind sogenannte minimalinvasive Eingriffe. Das heißt, da wird halt eine Spritze gesetzt und es wird dann eine Substanz unter die Haut gebracht, die sich dort aber auch wieder abbaut. Da passiert eigentlich nicht besonders viel, wenn man sich die Lippen aufspritzen lässt und es sieht dann irgendwie zu doll aus. Muss man halt ein paar Wochen warten und dann geht halt sozusagen diese Schwellung wieder zurück. Bei der bukalen Fettreduzierung ist es grundsätzlich anders. Das ist tatsächlich ein chirurgischer Eingriff. Also es geht mit Blutvergießen einher. Hier wird eben ja die Wange aufgeschnitten.
Sehr martialisch, ja.
Und das Problem ist halt auch bei dem Fettgewebe, das dann einmal entnommen wurde an der Stelle, das kommt halt nicht wieder zurück. Und das kann dann eben Folgen haben, also auch ästhetischer Natur, wenn man dann etwas älter wird. Es gibt ja auch diesen Spruch, man muss sich dann irgendwann entscheiden als Frau, ob man eine Kuh oder eine Ziege sein möchte. Und dahinter steckt ja diese Idee, dass dann etwas mehr Fettgewebe im Gesicht halt aufpolsternd wirkt und dann dazu führen kann, dass man halt jünger aussieht. Und insofern könnte dieser Eingriff, wenn man ihn jetzt in jungen Jahren durchführen lässt, dann dazu führen, dass man dann früher älter aussieht.
In einem Artikel, der von Ihnen kürzlich erschienen ist, da geht es nicht über den Übergang von Kuh zu Ziege oder andersrum, sondern da geht es um den Zusammenhang von plastischer Chirurgie und sozialen Medien als etwas, das sich im Übergang von einem demokratischen Selbstoptimierungsprojekt hin zu einem postdemokratischen Evidenzobjekt befindet. Das klingt ein bisschen kompliziert. Was ist damit gemeint?
Ja, ist interessant. Also es gab auch so zu Beginn von Social Media dieses Versprechen, es wird jetzt demokratisch. Also jeder kann jetzt sein eigener Star sein. Und es sind ja auch Karrieren daraus entstanden. Kim Kardashian ist jetzt ein gutes Beispiel, das für sich genutzt hat und eben so eine ganz neue Form von Star geworden ist. Und damit einhergehen eben auch Körper, die selbst geschaffen sind. Also es war so eine ganz andere Vorstellung von Schönheit, die jetzt nicht unbedingt angeboren oder so sein muss, sondern eben auch so ein Ergebnis von Willen ist ein Stück weit. Und damit war eben auch dieses Versprechen verbunden, jeder oder jede kann das halt schaffen.
Mit dem gewissen Kleingeld, ja.
Wenn man sich voll anstrengt, wenn man es wirklich möchte, dann kann man auch erfolgreich werden in diesem Bereich. Und ich denke, das hat sich eben etwas verschoben so in den letzten Jahren, weil diese Pfründe halt auch abgesteckt sind. So. Und es gibt halt so viele Influencer und dieser Kampf hat sich halt extrem verschärft darum. Und wir haben im Moment ja diesen Effekt der Nepo-Babys, dass halt diese Familien, die einmal sozusagen die Macht und Aufmerksamkeit haben, halt auch versuchen, ihren Nachwuchs in das Familienbusiness, so der Aufmerksamkeitsgeneration hineinzuholen. Und in dem Maße, wie halt diese Körperbilder sozusagen immer extremer und immer aufwendiger werden, verschwindet halt auch dieses Versprechen, ne? Jeder kann es schaffen, sondern es geht dann eben wieder zu etwas über, wie so zur Rokoko-Zeit. Also nur Leute, die halt wahnsinnig viel Geld und andere Ressourcen zur Verfügung haben, schaffen das überhaupt so auszusehen.
Tja, und diese Nepo-Babys haben dann auch die Macht zu bestimmen, wie man auszusehen hat und welche Problemzonen als nächstes geräumt werden müssen. Zum Glück kann ich sagen, dass es bei mir nicht so richtig geklappt hat. Ich freue mich bei jedem Blick auf meinen Führerschein immer noch über meine mittlerweile doch deutlich runderen Wangen. Aber dennoch, sehr spannend nachzulesen, den Artikel von Diana Weiß findet man auf dianaweiß.com und der heißt Mini-Me und auch weitere Folgen des Corso-Podcasts kann man bei uns hören in der DLF-Audiothek-App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche allen ZuhörerInnen jetzt noch hin und wieder zumindest einen liebevollen und wertschätzenden Blick in den Spiegel. Macht's gut.
Corso. Kunst und Pop.